Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen in der Kirche Fittesdorf. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Wer mich noch nicht kennt, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Miri Lander. Ich darf bei uns den anderen Campus, den Campus im Süden, leiten und bin heute hier bei uns in der Stadt Mitte und freue mich riesig auf die Predigt. Wir sind mitten in der Serie befähigt über die Apostelgeschichte und wir gehen die einzelnen Abschnitte der Apostelgeschichte durch. In den letzten Wochen haben wir schon einiges gelernt, wie der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, wie die erste Kirche gestartet wurde und auch wie sie Verfolgung erlebt haben und wie sie trotzdem stark geblieben sind. Und die Serie heißt befähigt, weil wir uns darauf fokussieren wollen, dass wir von und durch Jesus befähigt wurden und wie wir das mehr in unseren Alltag integrieren und leben können. Bevor wir in das Thema hineintauchen, habe ich noch einen kleinen Reminder für uns. Die Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben, der auch das Evangelium Lukas geschrieben hat. Das ist quasi Band 2 von seinem Werk. Und Lukas nimmt uns in dem Evangelium mit in die Zeit, in seine Erfahrungen mit Jesus und der Apostelgeschichte dann danach. Und Anfang der Apostelgeschichte lesen wir das übergreifende Thema, das Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und Lukas endet mit seinem Evangelium mit Jesus am Kreuz, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt. Und dann schreibt er in Apostelgeschichte, startet er weiter, er stellt den Heiligen Geist vor und die Apostel werden erfüllt. Und die erste Kirche startet mit ca. 120 Personen. Und Jesus gibt ihnen die Anweisung, hey, ihr werdet die ersten Menschen sein, die meine Apostel sind, die meine Zeugen sind, die allen davon erzählen, von der Hoffnung, die ich den Menschen geben möchte. Aber eine Sache noch, wartet noch so lange, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ich weiß nicht, wir lesen das so einfach manchmal und denken so, ja, dann warten sie halt, ne? Aber wir müssen mal drüber nachdenken, die Jünger erleben, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie er abgeschlachtet wurde. Dann steht er nach 3 Tagen wieder auf, ist dann noch eine Weile als Auferstandener bei ihnen und während er ihnen das hier sagt, steigt er in den Himmel auf. Also ich glaube, jeder von uns würde als erstes eine Story machen, irgendwie ein YouTube-Video oder zumindest irgendjemandem schreiben, was man gerade erlebt hat. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Situation auf irgendetwas warten wollen, geschweige denn auf irgendwas, von dem wir noch gar keine Ahnung haben, was es ist. Weil wir haben den Heiligen Geist ja schon häufiger mal gelesen, irgendwo gehört, ja, das weiß man, so Allgemeinbildung gehört zum Christentum. Aber die Jünger wissen ja gar nicht, was das ist, was es bedeutet, was es mit ihrem Leben machen wird. Sie wissen vielleicht auch noch gar nicht, ja, vielleicht ist das ja auch was Komisches, vielleicht will ich das ja gar nicht. Und ich bin nicht die geduldigste Person auf dieser Welt. Wenn wir zu Hause Essen kochen und Essen vorbereiten und ich wirklich Hunger habe, dann ist es, sobald das Essen irgendwie so ansatzweise fertig ist und man sagen kann, das ist jetzt essbar, das kann man jetzt essen, sage ich, okay, fertig, los geht's, wir können essen. Aber die Jünger, die waren vorbildlich, sie haben gewartet, denn ich weiß nicht, ob ich die Geduld gehabt hätte zu sagen, ich warte auf etwas, was ich nicht kenne und wo ich den Sinn auch noch gar nicht verstanden habe. Denn Jesus sagt, wir sollen ja von ihm erzählen, einen Mund habe ich schon, oder nicht? Also deswegen, die Jünger warten sehr vorbildlich. Und das Nächste, was Jesus hier sagt, ist, geht an die entferntesten Gegenden der Erde. Wie bitteschön soll das möglich sein? Das sind hier diese 12 Jünger, die sind nicht besonders ausgebildet, es waren nicht die reichsten Menschen. Und damals war das mit dem Fliegen oder Bahnfahren, wenn sie dann fährt, auch noch keine Option. Und sie konnten sich ja gar nicht vorstellen, wie es am Ende der Welt aussieht, wie sie da hinkommen oder wie lange das dauert. Und das waren normale Menschen. Und Jesus schickt diese ganz normalen Menschen auf diese Mission, die eigentlich unmöglich ist, die nicht machbar ist und dessen Reichweite sie wahrscheinlich gar nicht begriffen haben. Denn ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass wir hier heute, 2000 Jahre später, sitzen und diesen Vers lesen und denken, oh, das ist ein Grund, warum ich das Evangelium erzählen sollte. Das ist mein Auftrag. Aber der gleiche Heilige Geist, der damals da war, der in Jesus gewirkt hat, der Jesus von den Toten hat auferstehen lassen und diese Kraft tragen du und ich heute in uns. Amen. Amen. Und zum Start in diese Predigt habe ich eine Geschichte mitgebracht. Und zwar geht die um 14 Gipfel. Das ist eine Verfilmung auf Netflix. Ich weiß nicht, hat die irgendjemand gesehen? Ah, guck mal. Dann darf ich nicht zu viel verraten. Und zwar, genau, das Bild kommt gleich, aber genau, super. Die Geschichte geht um einen Mann, das ist Nims Purger. Und Nims ist ein Bergsteiger. Er möchte die 14 höchsten Berge der Welt ersteigen. Und ihr kennt sicherlich den Mount Everest, den irgendwie jeder kennt, aber es gibt 14 weitere Berge in der gleichen Region und er wollte alle 14 besteigen. Und jetzt muss man sich überlegen, das sind Berge, die sind alle 8000 Meter hoch. Um das mal etwas greifbarer zu machen, das höchste Gebäude auf der Welt ist in Dubai. Und wenn man dieses Gebäude 10-mal aufeinander stapelt, kommt man so ungefähr an diese 8000 Meter Berge heran. Und er will 14 davon machen. Also ich finde das schon ganz schön beeindruckend. Ich weiß nicht, wer von euch da diese Mission machen möchte. Und er sagt, er will das in einer bestimmten Zeitspanne machen. Es gibt einen anderen Menschen, der bis dahin den Rekord gehalten hat. Der hat das in 7, fast 8 Jahren gemacht. Und hat die Berge in fast 8 Jahren hinweg bestiegen. Und dieser Nims, der sagt, ich mache das in 7 Monaten. Und hier, ich habe genau ein Bild mitgebracht. Das sind ein paar der Berge, es sind nicht alle Berge, aber ein paar. Und ich finde, es sieht ganz schön krass aus mit den Wolken hier, den Schnee da oben. Ich weiß nicht, wer von euch hat Lust, in diese Kälte auf diese Höhenmeter zu gehen? Jemand freiwillig? Ja, Lorenz. Nice. Genau, ich finde, es sieht ein bisschen kalt aus. Aber diese Berge, muss man auch dazu sagen, in dieser 8000-Meter-Zone liegen, in der sogenannten Todeszone. Und das liegt daran, dass selbst der optimal akklimatisierteste Mensch sich da oben nicht wieder regenerieren kann, trotz keiner weiteren Anstrengung. Er kann sich ja nicht wieder erholen. Und es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der länger als 48 Stunden da oben ist, überlebt. Also die ganze Welt, inklusive du und ich, sagen wahrscheinlich, der hat sie nicht mehr alle. Der ist verrückt. Das wird nichts. Es ist unmöglich. Diese andere Person, die den Rekord gehalten hat, das in knapp 8 Jahren gemacht. Wie willst du das schaffen in 7 Monaten? Hast du mal die Gefahren angeschaut? Überlebst du das überhaupt? Und mal geguckt, wie viel das kostet? Also, aber er sagt, ich schaffe das in 7 Monaten. Und so hat er sein Projekt genannt. Jetzt habe ich noch ein Bild mitgebracht. Er hat es Project Possible genannt. Und viele von uns denken, es gibt Dinge in unserem Leben, wo Gott uns zu beauftragt, von denen wir denken, das ist unmöglich, ich kann das nicht schaffen. Und die Welt um uns herum erzählt uns genau das, dass wir das nicht schaffen können. Du wirst es niemals hinbekommen. Aber was für dich unmöglich, für dich und mich unmöglich erscheint, kann durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich werden. Was unmöglich erscheint, wir können das Bild ruhig ausblenden, für deine Freunde, für die Leute, die dich kennen, die sagen, ich kenne dich schon aus der Schule, du bist der gleiche wie damals in der Schule, das wirst du nicht schaffen, das ist unmöglich. Aber was für dich und mich unmöglich erscheint, wird möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb gehen wir heute in dieser Predigt, geht es darum, befähigt, das Unmögliche zu tun. Und letzte Woche haben wir Apostelgeschichte 4 entdeckt und haben gelesen, wie Petrus und Johannes Verfolgung erlebt haben, wie sie einen Gelähmten geheilt haben und wir haben uns davon die Folgen angeschaut, dass sie verfolgt werden, ausgefragt wurden und ich möchte heute nochmal auf das Wunder selbst eingehen. Denn was wir sehen ist, Petrus und Johannes, die wollen predigen und dann gehen sie an diesem Mann vorbei, der von Geburt an gelähmt war und dieser Mann, der fragt sie nach Geld und sie sagen zu ihm, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir, steh auf und geh. Und dann steht dieser Gelähmte auf und der ist wahrscheinlich komplett aus dem Häuschen. Der fängt an, seine Beine auszutesten, der fängt an zu hüpfen und zu springen und denkt sich, Wahnsinn, der schreit wahrscheinlich über die ganze Straße, hey, seht ihr das? Ich bin der, der da vorne gelegen hat. Ich bin der, der noch nie in seinem Leben gelaufen ist und ich kann laufen. Ist es nicht der Wahnsinn? Und die Menschen, die können es kaum fassen. Die Menschen kommen dahin und sie sehen sich's an und Petrus fängt an zu predigen und die Menschen werden errettet. Sie kommen zum Glauben. Und dann passiert, was wir letzte Woche gelesen haben. Die Sadduzäer und die Pharisäer finden es alles gar nicht so cool. Und dann nehmen sie sie fest, verhören sie und lassen uns da nochmal in die Bibelstelle reingehen. Apostelgeschichte 4, 13 bis 22. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute und ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Und sie wussten, dass Petrus und Johannes zusammen mit Jesus gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihn zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand direkt bei den Aposteln. Jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Erstmal übelst krass, da stehen sie vor diesem Hohen Rat, aber der Geheilte steht direkt neben ihnen, so können sie gar nichts machen. Und sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun mal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen. Und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren, daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich diese Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Und nachdem sie die Apostel wieder hineingerufen hatten, untersagten sie ihn mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter der Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Und jetzt kommt's. Ich finde, die sind ultramutig für mutig. Wir erinnern uns daran, da stehen sie vor diesem Hohen Rat, vor 70 Leuten, die damals die Kreuzigung von Jesus bewirkt haben, und denen entgegnen sie jetzt: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen, weil sie nichts machen konnten. Sie sagten vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen, denn sie priesen alle Gott für das, was geschehen war. Und dann, das finde ich ziemlich cool, immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt, und jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, noch nach so langer Zeit gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Immerhin war er 40. Also scheinbar war es nicht möglich, dass jemand über 40 geheilt wird, aber 39 schon. 39 ist okay, sagen sie. Aber 40 oder 42, 43, nee, das geht ja auf gar keinen Fall. 37, ja, das ist schon realistisch. Und Petrus und Johannes haben eine, wie ich es nennen würde, unmögliche Situation. Und wir haben unmögliche Situationen in unserem Leben. Und ich möchte es einmal runterbrechen. In Vers 13 lesen wir, dass sie einfacher und ungebildete Leute waren. Und wie viele von euch haben sich, du musst dich jetzt nicht melden, aber schon mal unfähig gefühlt, nicht fähig, nicht ausreichend ausgebildet oder diese Stimme im Ohr gehabt, dass du ein Versager bist, dass du ein Außenseiter bist, dass du es nicht hinkriegst. Und der Grund, warum du es nicht schaffst, ist, weil du unfähig bist. Und es wissen alle um dich herum, das sieht jeder. Und da stehen diese beiden, unfähig und einfach, und das ist der erste Teil von dieser unmöglichen Lage. Und in Vers 22 fängt dieser Mann, der noch nie in seinem Leben gelaufen ist, der nicht mal als Kind gelernt hat zu laufen, an zu laufen, und er muss nicht mal laufen lernen, weil Jesus den Prozess beschleunigt, er laufen lernen kann. Und hier sind diese ungebildeten, unqualifizierten Leute in diesen Umständen, die niederschmetternd sind, und sie hoffen auf etwas, was sie nicht bewirken können. Und hier ist diese unmögliche Situation, du bist vielleicht krank, du hast Schmerzen und denkst, ich weiß nicht, wie ich jemals aus dieser Lage rauskomme. Soll ich stehe in einer Beziehung, die zerbricht, wir streiten uns ständig und ich weiß nicht, wie das wieder werden soll. Ich werde niemals in der Lage sein, das zu tun, was die anderen machen. Ich bin normal, ich bin unqualifiziert, ich werde das nicht hinkriegen. Ich habe Ängste, ich habe Depressionen. Ich komme nie wieder aus diesem Schlamassel raus, und der Teufel flüstert dir ins Ohr, du bist nichts Besonderes, und das, worauf du hoffst, wirst du niemals schaffen. Du hast dir den falschen Job ausgesucht, du versagst darin nur, und alle Menschen, die du liebst, haben dich verlassen, weil du ein Versager bist, weil du kein Talent hast, und alle wissen das. Und ich habe eine Box mitgebracht, und ich darf den Torben bitten, der hat angeboten, mich heute hier zu unterstützen, diese Box zu halten. Genau, der darf sie so festhalten. Genau, denn wenn wir diese, das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber ihr werdet später sehen, dass es sinnvoll ist. Genau, wenn du diese Box so festhältst, sie so festklammerst, und wenn wir diese Situation, diese Worte, die wir im Ohr haben, festklammern, kann es Hoffnungslosigkeit produzieren. Und Hoffnungslosigkeit kann eine geistliche Macht sein, die von zwei Worten geprägt ist. Das ist dieses immer und niemals. Du wirst es niemals schaffen. Du wirst immer ein Versager sein. Es ist so eine geistliche Macht. Und du darfst es jetzt mal bis zum Ende der Predigt halten. Dieses immer und niemals. Was wir festhalten, ein bisschen Geduld, es dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube an einen Gott, der das Unmögliche möglich macht. Ich glaube an einen Gott, der Berge versetzen kann, die du und ich nicht versetzen können. Ein Gott, der Heilung schenkt, wenn Ärzte schon aufgegeben haben. Denn Gott ist der Gott, der neue Optionen schenkt, der neue Wege auf der Arbeit schenkt, wenn nichts anderes mehr funktioniert. Denn das ist der Gott, dem ich nachfolge. Das ist der Gott, dem ich diene. Und wenn der Feind sagt, es ist unmöglich, sagt Gott, es ist möglich. Es ist möglich. Denn alle Dinge sind möglich durch Jesus. Und wir gehen heute drei Wege durch, wodurch unsere unmöglichen Situationen wieder möglich gemacht werden können. Und das erste ist, das Unmögliche wird möglich, wenn wir Gott die Kontrolle abgeben. Und es klingt so simpel, klingt es nicht so einfach und ist es doch nicht. Matthäus 19, Vers 26, Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Für uns ist es nicht möglich, aber bei Gott schon. Und es hört sich so simpel an, aber wenn wir Gott die Kontrolle geben. Und Jesus schaut hier seine Jünger an, er hat den reichen Mann und er fragt, was soll er machen? Was soll er als nächstes machen? Er hat alle Gebote gehalten und er sagt, verkaufe alles und gib es den Armen. Und dann sagt dieser reiche Mann, weil er viel Geld hat, geht er weg. Und die Jünger denken sich, wenn der das nicht hingekriegt hat, der hat alles richtig gemacht, der hat alles perfekt gemacht, wie soll irgendjemand überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, menschlich gesehen ist es nicht möglich, da habt ihr recht, aber bei Gott ist alles möglich. Er geht voll auf sie ein, er weiß, menschlich gesehen ist es nicht möglich. Ich weiß, wie deine Freunde reden, ich weiß, wie deine Familie redet, menschlich. Ich würde das nicht machen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Damit ruinierst du deine Karrierechancen. Damit hast du alles den Bach runtergelassen. Aber bei Gott ist es möglich. Und Jeremia sagt, er hat alles geschaffen, die Himmel und die Erde. Er hat alles gemacht und nichts ist zu schwer für ihn. Gott kann alles tun. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Und es steht hier in Vers 17, ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Und wir denken häufig, wenn wir Gott die Kontrolle geben, dann nimmt er sie auch. Aber das, was er eigentlich möchte, ist, dass du sie nicht jemandem anderen gibst. Denn Teil davon, Gott die Kontrolle abzugeben, ist, dass du sie nicht zuerst jemandem anders gibst oder etwas anderem gibst. Wenn deine Beziehung, wenn deine Ehe nicht gut läuft, ihr habt Probleme, vielleicht gibt es auch gesundheitliche Probleme und du gehst dann zu deinen Arbeitskollegen und sagst, boah, weißt du was? Weißt du, was mein Mann heute gemacht hat? Sag mal, hat er sie noch alle? Wie kann der das überhaupt machen? Und dann sagen deine Kollegen, ja, ja, alles gut, wir gehen mal was trinken. Der hat dich nicht verdient, wir finden dir schon jemanden neuen. Aber du musst nicht zu denen gehen, die deine Situation nicht lösen können, sondern du musst zu dem gehen, der deine unmögliche Situation lösen kann, der dir helfen kann, der daraus etwas besser machen kann. Du musst es zuerst zu Gott bringen. Denn dann kann er aus dieser unmöglichen Situation etwas Neues machen, etwas Schönes machen. Aber das passiert, wenn wir Gott als erstes die Kontrolle geben. Und auch das, was daraus wird, dass wir Gott vertrauen, egal was der Outcome sein wird, egal was das Resultat sein wird. Und dass wir Gott diese Kontrolle geben mit offenen Händen und dass er tut, was nur er tun kann. Das Unmögliche wird möglich, wenn wir Gott die Kontrolle abgeben und das Unmögliche wird möglich, wenn wir Gottes Prozess vertrauen. Jesaja 55, 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sagt zu dir, tu die Dinge nicht so, wie du sie tun würdest. Aber selbst Jesus vertraut dem Prozess des Vaters. Wir lesen es in Matthäus 26, 39. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betet, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus weiß genau, dass es möglich ist, dass Gott alles machen kann. Aber er sagt nicht, kannst du das machen? Sondern er sagt, willst du das machen? Wenn es möglich ist, willst du diesen Kelch an mir vorübergehen lassen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er vertraut dem Vater, obwohl er weiß, dass es möglich ist, dass er es machen kann. Aber Gott hat einen Prozess und dieser Prozess, zu dem gehören zwei Punkte. Einmal die Art und Weise und der Zeitplan. Und das ist dieses Wann und dieses Wie, wo wir häufig frustriert werden, weil Gottes Prozess anders ist. Weil Gottes Prozess verschieden ist von dem, wie wir es machen. Und seine Art und Weise und sein Zeitplan ist nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass es nicht möglich ist. Ich habe dir doch gesagt, ich hätte es anders gemacht. Aber Gott sagt, ich habe einen Prozess und der ist anders. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Und wir können Gottes Zeitplan nicht erzwingen oder stoppen, denn er hat einen Prozess. Vertraue Gottes Prozess. Und das Unmögliche wird möglich, wenn wir Gottes Kraft Platz machen. Das Unmögliche wird möglich, wenn wir seiner Kraft Platz machen. Platz für denjenigen, der vor uns rein muss. Ich weiß, es gibt heute ein paar ungeduldige Autofahrer unter uns. Ich habe das Gefühl, in Düsseldorf gibt es einige davon. Wisst ihr, was es heißt, Platz zu machen für jemanden? Boah, der fährt so aufdringlich, der fährt so schnell und jetzt will er hier noch rein. Nee, auf gar keinen Fall lasse ich den rein. Der hat sie doch nicht mehr alle selber schuld, wenn der so fährt. Außerdem, ich muss hier zu meinem Termin. Ich kann jetzt hier nicht den noch reinlassen, dann komme ich ja gar nicht pünktlich an. Aber was heißt es, Platz zu machen für denjenigen, der vor dir reinfährt und dir den Weg zeigen will? Aber dafür musst du Raum machen, dafür musst du ihm Platz machen, dass er reinfahren kann. Epheser 3, 16 bis 20. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben der Liebe verwurzelt auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr in der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns im Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Wusstest du, dass Gott ein Zuhause in deinem Herzen haben möchte? Er möchte in deinem Herzen wohnen. Er möchte, dass er in dir lebt und du in ihm lebst. Er will ganz in deinem Herzen sein. Er will dich erfüllen mit seiner Liebe, mit seiner unerschöpflichen Kraft. Aber wir müssen ihm Raum geben. Wir müssen ihm Platz machen in unserem Herzen. Denn dann wird er mehr tun, als wir uns jemals vorstellen können. Denn bei ihm ist alles möglich. Bei ihm ist alles möglich. Und in Jakobus 5, 14 bis 16 steht, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Und der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Denn wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ja, hier steht, wenn du krank bist, dann komm in die Kirche, lass für dich beten, lass dich mit Öl salben. Das Gebet wird Rettung bringen. Und wenn du Schuld mit dir herumträgst, wird sie vergeben. Wenn du im Glauben zu Gott kommst, kannst du um Heilung beten. Körperlich, aber auch geistliche Heilung. Aber Heilung ist auch ein Prozess. Und wir wünschen uns so häufig Heilung. Instant Heilung, sofortige Heilung wie Instant Kaffee oder Essen, Hauptsache jetzt, sofort und schnell. Aber Heilung kann auch ein Prozess sein. Und Gott sagt, durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich, aber du musst mir die Kontrolle geben. Und ich lege das Mikro mal kurz weg. Denn wenn du die Box so hältst, hast du das mit offenen Händen, dann ist klammerst du dich nicht daran fest, sondern du stehst mit offenen Händen da, egal was das Resultat sein wird, egal was Gott daraus machen wird. Und du gibst Gott die Kontrolle, vertraust seinem Prozess und machst seiner Kraft Platz. Denn es ist sein Werk in uns und alle Ehre gilt Gott, der fähig ist. Denn ihm mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Wenn du es so hältst, kann Gott auch die Klappe aufmachen, denn er hat noch mehr für dich. Er hat nicht nur das, sondern er hat auch das. Er hat nicht nur deine Arbeitssituation, sondern auch deine Beziehung. Er hat nicht nur deine Familie, sondern auch deine Freunde. Er hat nicht nur Heilung für dich, sondern auch Freiheit. Er hat noch mehr für dich. Und das ist alles direkt hier. Aber wenn du es festhältst, wenn du Gott die Kontrolle nicht lässt, dann kann er dir das zeigen, was er noch für dich hat. Deshalb lasst uns Gott die Kontrolle geben, ihm mit dem Resultat vertrauen, es mit offenen Händen zu tragen und seiner Kraft Platz machen, seinem Prozess vertrauen. Gott, ich danke dir, dass du heute hier bist und dass wir so einen guten Gott haben, der groß ist, so einen guten Gott, der so viel mehr für uns hat, als wir uns vorstellen können. Und ich danke dir, dass du uns ja siehst und dass du so viel da reingepackt hast, was du uns zeigen möchtest, dass du uns überraschen möchtest mit Wundern und dass du mehr tun möchtest, als wir uns vorstellen können. Amen. Und wir glauben, dass Gott deine unmögliche Situation nimmt und sie möglich macht. Aber ich möchte dich einladen, deine Erwartungen zu erhöhen, was Gott tun kann, größer zu glauben, größer zu hoffen. Apostelgeschichte 5 steht: Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, einen engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf die Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder den anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Und bei Gott ist es möglich. Und ich liebe es so, diese Serie, die Apostelgeschichte zu lesen und zu sehen, was da passiert ist. Und ich wünsche mir das so sehr für uns, für jeden Einzelnen heute hier, für diese Kirche, dass wir erwarten, dass Gott Wunder tut, dass wir größer glauben, dass wir größer hoffen, dass Gott das Unmögliche möglich macht, dass er dich und mich dazu befähigt, das möglich zu machen, das Unmögliche möglich zu machen durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb möchte ich einladen, heute Morgen deine Erwartung zu erhöhen an Gott, dass du größer glaubst und sag Gott, mit dem Glauben, den ich habe, ich gebe dir das, ich gebe dir das mit offenen Händen und ich vertraue dir, was das Resultat ist. Ich vertraue dir, was du damit machen wirst. Und dafür möchte ich einladen, heute auch nach vorne zu kommen. Denn in Jakobus steht, dann bittet er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird den Kranken Rettung bringt. Und der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und ich habe heute Menschen gebeten, die für Heilung beten wollen, die beten wollen für euch. Und wenn du krank bist, wenn du körperlich, geistlich oder seelisch krank bist und du sagst, ich habe eine unmögliche Situation, ich weiß nicht, wie ich das bewältigen soll, ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll, möchte ich dich einladen, gleich während dem Lobpreis nach vorne zu kommen. Das Team wird es lieben, für dich zu beten. Wir werden gleich zwei Stationen machen, eine hier auf der Seite und eine hier auf der Seite, wo du gerne nach vorne kommen kannst. Und wenn du jetzt heute hier bist und hast damit noch gar nichts zu tun und du denkst, ich habe unmögliche Situation in meinem Leben und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Aber ich habe noch nie gehört, dass es diesen Jesus gibt. Ich habe noch nie gehört, dass Gott die Kontrolle übernehmen möchte. Dann möchte ich dich einladen, wenn du diese Sehnsucht hast, diese Kraft und diese Liebe zu erfahren, diese Gnade zu erfahren, ihn in dein Leben einzuladen. Dass du ihn in dein Leben einlädst und von seiner Liebe erfüllt wirst. Denn er liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, um deine Schuld zu tragen, dass du frei sein kannst. Denn er will dir Freiheit schenken. Er will dir diese Gnade und Liebe schenken. Und das ist ein Geschenk, was du annehmen darfst. Das beste Geschenk, was du jemals haben wirst. Und wenn du das wenn du ein Leben erleben möchtest, dann brauchst du nichts anderes tun, als ihn einzuladen und zu sagen, Gott, ich brauche dich und ich wünsche mich dich in meinem Leben. Und wenn du das noch nie gemacht hast, möchte ich dich einladen, gleich das mit mir zu tun. Wir werden ein Gebet sprechen, es wird nichts Komisches sein. Und die ganze Kirche wird mitbeten. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann bete das Gebet einfach von deinem Platz aus mit. Und wir werden alle dich unterstützen dabei. Dann kannst du sprechen. Danke, Herr Jesus. dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich liebst, dass du mir meine Schuld vergibst. Jesus, sei du mein Retter, sei du mein Herr. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Amen. Amen.